Kunsterklärung. Es ist eine bemerkenswerte Erfahrung, die jeder mit bildender Kunst Vertraute stets von Neuem machen kann, dass er von Menschen, die erst tastend Bildwerke für sich deuten lernen möchten, immer wieder gebeten wird, ihnen Werke der Kunst zu erklären. Nirgends spricht sich die grundfalsche Auffassung weiter Kreise vom Schaffen und Werk des bildenden Künstlers deutlicher aus als in solchem Verlangen. Alle Lektüre kunsterzieherischer Schriften, alles Anhören einführender Vorträge, ja selbst das von vielen so treugläubig betriebene Lesen der Zeitungskritik, natürlich vor dem Besuch der Ausstellungen, scheint den Irrtum nicht angreifen zu können. Werke der bildenden Kunst seien dem Erfassen näher zu bringen durch eine Erklärung dessen, was doch nur zu sehen und schauend zu erfühlen ist. Man hat den aufrichtigen Wunsch, das Lebensgebiet der bildenden Kunst sich erschließen zu lassen, aber man weiß noch nicht, dass man es sich nur selber erschließen kann, und so mangelt es denn am Willen, es sich selber zu erschließen, ja, man fühlt sich vorläufig wie ein Eindringling, fühlt sich ohne wohl erworbene Berechtigung. Der Mensch dieser Tage ist so sehr an den Gedanken gewöhnt, dass er bei gehörigem Fleiß alles erlernen könne, wenn es ihm nur richtig erklärt werde, dass es für alles Erdenkliche, dem er nahe kommen möchte, Kurse, Schulen und Lehrstunden geben müsse, so dass er auch den inneren Zugang zu Werken der bildenden Kunst auf solche Weise allein zu erreichen hofft. Dass hier die Eröffnung des noch Verschlossenen erlangt werden könne durch Anwendung eigenen Einfühlungsvermögens, durch eine Erweckung des eigenen Auges, kommt nur wenigen in den Sinn. Man betrachtet das Werk des bildenden Künstlers als eine nur den Eingeweihten verständliche Hieroglyphe, die etwas auszusagen habe, was erst erklärender Worte bedürfe, solle es von anderen Beschauern verstanden werden. So erzeugt man in sich eine durchaus unkünstlerische Einstellung, noch bevor man sich auch nur an den Versuch heranwagt, das, was ein Kunstwerk wirklich zu sagen hat, in sich aufzunehmen. Diese falsche Einstellung hält viele, die sich einst innerlich angetrieben fühlten, das Reich der bildenden Kunst ihrem eigenen Seelenleben zu erschließen, zeitlebens von jeder echten künstlerischen Empfindung fern und lässt die seelischen Organe allmählich verkümmern, die zu künstlerischer Einfühlung nötig sind. Immer wieder werden Fähigkeiten als Vorspann herangezogen, die wohl auf jedem anderen Lebensgebiet gute Dienste leisten, auf dem Wege zur Kunst aber versagen müssen. Kunst ist keine Verstandessache. Das Wort Kunstverständnis hat, streng genommen, nur den Wert einer alten Scheidemünze, die man weiterhin kursieren lässt, weil man sich an sie gewöhnte, aber was wirklich mit diesem Wort gemeint ist, hat gar nichts mit dem verstandesmäßig zu erfassenden zu tun. Kunst kann man erfühlen und empfinden, aber nicht mit dem Verstande erfassen. Das, was an einem Werke der bildenden Kunst allenfalls dem Verstande zugänglich ist, was eine Erklärung braucht oder sich durch Worte näher bringen lässt, geht niemals die Kunst als solche an, auch wenn das Technische des Werkes zur Erörterung steht. Nicht Form und Farbe an sich machen ein Werk, das aus diesen Grundelementen entstand, zum Kunstwerk, sondern erst das innere, gleichsam organische Leben, das die Formen- und Farbenkomplexe erfüllt und ihre Gesamtmasse zu einer im Werke beschlossenen Einheit bindet. Ideen, die sich mit dem Verstande erfassen oder in Worten wiedergeben lassen, mögen seelisch erheben und begeistern können, aber sie sind niemals imstande, das innere Leben der zu einem Kunstwerk vereinten Formen und Farben zu ersetzen. Gerade hier aber lässt sich der in Dingen der bildenden Kunst Unerfahrene am leichtesten täuschen und so mancher Künstlerum von vorgestern beruhte lediglich auf dieser Täuschung. Man kann ein Mann sehr geistvoller, sehr poetischer und sehr hoher Ideen sein. Man kann dabei auch Pinsel oder Meißel in akademisch korrekter Art bis zur Bravour beherrschen, aber man braucht deshalb noch lange kein Künstler zu sein. Die Machwerke eines solchen, sonst vielleicht ganz ehrenwerten Mannes, der das auch wirklichen Künstlern unentbehrliche Handwerk des Malers oder Plastikers gründlich erlernt haben mag, können in einer kunstfremden Epoche, wie sie ja im Großen und Ganzen heute noch besteht, über alle Maßen bedeutungsvoll und verehrungswert erscheinen, können bestaunt werden und große Bewunderung erregen und haben dennoch mit wirklicher, alle zeitliche Modeschätzung überdauernden Kunst nicht mehr gemeinsam als das äußere Material der Darstellung, Farbe und Leinwand, Bronze oder Stein. Ein solcher Hochgeschätzter seiner Zeit beglückte mich einst mit seinem Urteil über Hans Thoma und meinte: Der Mann ist ja ganz bedeutungslos, hat nicht einmal einen gebildeten Strich im Handgelenk. Heute ist der Name des also Urteilenden ebenso vergessen wie das, was er machte, und was noch vor ein paar Jahrzehnten von recht vielen Leuten als Kunst gewertet und weit höher honoriert wurde als die Bilder Hans Thomas, der damals noch ohne Titel und würden war, wenn er auch den Kundigen längst schon als wahrhaft verehrungswürdig galt. Die künstlerische Idee eines wahren Kunstwerkes ist niemals verstandesmäßig zu fassen oder in Worten mitteilbar, wenn vielleicht auch unter denen, die sie fühlend zu erfassen wissen, ein Wort genügen kann, um auf sie hinzuweisen. Sie beruht allein in jenem gleichsam organischen Leben, das der Künstler seinem Werke einzusenken wusste. Der beste Erklärer wird unvermögend sein, die rein künstlerische Idee eines Werkes aufzuzeigen, wenn das Einfühlungsvermögen des Beschauers in bequemer Trägheit verharrt, wenn der nach Erklärung Verlangende der Meinung ist, Kunst müsse ihn erheben, erfreuen, dürfte aber keine Mitarbeit von ihm verlangen. So sagte mir einst ein angesehener Hochschullehrer und nicht unbedeutender Spezialist seines Faches bei Gelegenheit einer Hodlerausstellung, er müsse diese Kunst prinzipiell ablehnen, denn Kunst habe die Aufgabe, Genuss zu vermitteln. Es sei ihm aber kein Genießen, wenn er aus anstrengender Berufstätigkeit heraus sich entschlösse, eine Ausstellung zu besuchen und dort Kunstwerken begegne, die erst Ansprüche an seinen Geist stellten, womit er natürlich seinen Intellekt, sein verstandesmäßiges Erkenntnisvermögen meinte. Dabei gehörte aber dieser Gelehrte zu den kunstliebenden Kreisen seiner Stadt und wusste allerlei holde Mittelmäßigkeit auch als Käufer weit über Gebühr zu schätzen, so dass er sich allen Ernstes für einen Kunstfreund hielt. Wer in solcher Gesinnung an die Werke wirklicher Kunst herantritt, der darf ruhig alle Hoffnung aufgeben, jemals seelisch zu erfahren, was Kunst ist, jemals in ein lebendiges Verhältnis zur Kunst zu kommen. Lebendiges Verhältnis zur bildenden Kunst lässt sich nur durch andauernde, vergleichende Übung im Kunstbeschauen, im Kunstbetrachten gewinnen, nicht aber durch stetes Belehrtseinwollen oder durch das Verschlingen von allerlei Kunstliteratur, die nur für bereits Sehende geschrieben ist. Sehen, sehen und wieder sehen, unbeirrt durch eigene Vorurteile, eigene Vorliebe oder Abneigung, nur geleitet durch das Bestreben offenen Auges und mit allen Kräften des Einfühlungsvermögens das innere organische Leben im Kunstwerk entdecken zu wollen. Das ist der einzige Rat, den man allen geben kann, die immer wieder fragen, warum gewisse Werke großer Kunst, die dem Unkundigen vielleicht gar des dargestellten Gegenstandes oder der Technik wegen scheußlich erscheinen, wirkliche Kunstwerke seien, während der doch so viel schönere liebe Kitsch auf die mit Kunst Vertrauten sichtlich wie ein Brechmittel wirke. Jeder, der in ein inneres Verhältnis zur bildenden Kunst gekommen ist, musste einst auf die gleiche Weise beginnen. So wie das Kind in der Wiege, das nach dem Mond greift, weil er ihm nahe erscheint, erst sehen lernen muss, um Entfernungen abschätzen zu können, so muss auch der Erwachsene erst sehen lernen, bevor er imstande ist, den ungeheuren Abstand zu ermessen, der zwischen einer mit Pinsel oder Meißel hervorgebrachten Mache und einem wirklichen Kunstwerk besteht. Es mag dabei ratsam erscheinen, immerhin das Urteil solcher Menschen zu beachten, deren entwickeltes Kunstgefühl keine Verwechslung von Kunst und Unkunst zulässt und die zugleich ihre eigenen Vorlieben und Abneigungen so weit meistern, dass sie zum Wertgebenden in jeder Kunstrichtung vorzudringen vermögen. Aber auch das Urteil eines Menschen, dessen subjektiv unbeeinflusstes Kunstgefühl ganz außer Frage steht, kann immer nur insoweit fördern, als es lehrt, alles Unkünstlerische, alles Halbe und Unechte auszuscheiden. Es kann nur den Kreis des Studienmaterials auf das wirklich Wertvolle einschränken und dadurch ein Abirren vermeiden lehren. In dem Echten und Wertvollen dann die wirklichen Kunstwerke zu entdecken, muss eigener Versenkung, eigenem Empfinden, eigenem Suchen und Vergleichen anheimgestellt bleiben. Nichts wäre verkehrter als das Nachbeten auch des sichersten Urteils, dessen innere Begründung man nicht selbst empfunden hat. Wer aber bestrebt ist, diese innere Begründung im eigenen Empfinden nachzuerleben, der wird bei einiger Ausdauer entdecken, dass das Urteil eines wirklich der bildenden Kunst kundigen Menschen stets auf den gleichen Grundlagen beruht, mag es sich nun um Kunst der alten Ägypter, der Griechen und Römer, um die Kunst Dürers oder das Werk eines als ultramodern geltenden wirklichen Künstlers handeln. Nicht die gedankliche Idee, nicht die geschickte Wahl des Gegenstandes und dessen dingliche Schönheit oder Hässlichkeit, nicht die Art der Naturauffassung und nicht die Technik entscheiden über den wesentlichen Kunstwert eines Werkes und bestimmen dessen Höhe, sondern einzig und allein der Grad des inneren organischen Lebens ist hier entscheidend als Ausdruck und Widerschein jenes ursprünglichen schöpferischen Lebens, das der wesenhafte, auch den höchsten Intellekt hoch überragende Geist, der über den Wassern des Chaos schwebt, um aus ihnen immer neues Leben zu zeugen, allein in der Seele des wahren Künstlers sich entfalten lässt, damit es eingehen könne in das reife Werk.